Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen einen Augenblick in der Stille beten, dass der lebendige Gott uns das Herz und die Ohren öffnet und wir hören können, wie Jünger hören. Und so gib dir dein Wort in unser Herz, Herr, dass es durchdringt durch alle Menschenworte. Amen. Altjahresabend und wir haben es heute hier von der Predigtreihe mit einem Rückblick zu tun. Zunächst nicht mit einem Rückblick auf dein und mein Leben, sondern mit einem Rückblick in die Geschichte Israels hinein. Es geht um den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Eine sehr lange Zeit in der Fremde mit ständig wachsenden Bedrängnissen sollte ein Ende haben. Auf Gottes Befehl hin waren sie aufgebrochen in die Freiheit und das neue Land. Den Weg dahin kannten sie nicht. Im Bibelwort berichtet Mose von einer wunderbaren Führung durch Gott selbst. Im zweiten Buch Mose lesen wir im Kapitel 13, und der Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Vor denen, die da ausgezogen sind aus der Sklaverei in Ägypten, liegt ein langer Weg voller gewaltiger Schwierigkeiten. Der Pharao verfolgt die Wegziehenden mit seiner Armee. Vor ihnen liegt das Schilfmeer ohne Brücken oder Fährverbindungen. Sie haben keine Vorräte dabei und mussten doch essen. Wanderpausen in sicheren Lagern waren nötig, um die Kräfte zu erneuern. Aber wo waren die Plätze? Und Wasser musste her. Für so viele Menschen und Tiere. Das waren ja nicht bloß ein gutes Dutzend. Die wissenschaftlichen Schätzungen und Überlegungen sind etwas unterschiedlich. Aber es geht immer um eine sechsstellige Zahl unterschiedlichster Altersgruppen. Dazu Vieh. Gegner stellte sich ihnen in den Weg, versuchten sie zu berauben und erneut zu versklaven. Aber nichts konnte dieses Volk aufhalten. Wirklich nichts. Denn der Herr war ihr gewaltiger Führer, ihr Versorger, ihr Schutz und Schirm. Und doch kommen sie nicht in das neue, in das gelobte Land. Zumindest nicht die, die beim Auszug aus Ägypten schon volljährig waren. Wieso das? War die Führung Gottes nicht die Garantie, dort anzukommen, wohin sie aufgebrochen waren? Er war doch ihr Gott, der mit ihnen an dem Berg Sinai sogar ein richtiges Bündnis eingegangen war. Ein Bündnis festgeschrieben in Gesetzestafeln und Lebensregeln. Da konnte doch nichts schiefgehen. Und doch sterben die Erwachsenen in der Wüste. Sie sterben an ihrem Unglauben. Sie sterben, weil sie plötzlich mitten auf dem Weg der Führung Gottes nicht vertrauen. Plötzlich fangen sie an, eigenwillige Wege zu gehen. Sie haben Angst und wollen Probleme schnell lösen. Sie beginnen Streit miteinander oder meckern über die Lebensumstände und bauen sich mit ihren eigenen Händen Götterbilder, von denen sie erwarten, dass sie sie führen. Da trifft sie Gottes Gericht. Sie sterben in der Wüste. Und hätte Gott nicht grenzenloses Erbarmen und den unbeugsamen Willen gehabt, dieses Volk nie mehr verkommen zu lassen, so wäre es mit dem Volk Israel schon vor über 3000 Jahren aus gewesen. Und niemand würde von diesem Volk heute sprechen. So führt Gott die neue Generation in das neue Land. Israel wird ihre neue Wohnstadt. Doch das Grundproblem bleibt. Auch die neue Generation vertraut nicht dem Herrn und richtet sich nicht nach seinem Wort. Und so gerät Israel von einem Elend in das andere. Nur kurz unterbrochen, wenn sie zur Besinnung kamen, anfingen neu zu vertrauen, ihren Gott zu suchen, der sie damals in der Wüste schon geführt hatte. Aber das sind jeweils ganz kurze Episoden in der Geschichte Israels. Und nur Gottes unermessliche Geduld hält sie überhaupt noch in der Geschichte. Und warum reden wir von diesem Ereignis der Wüstenwanderung in der Vergangenheit Israels? Das ist so lange her. Und wir leben hier heute im Vogtland. Ich denke manchmal, wir Menschen sind Weltmeister im Verdrängen. Wir haben es richtig gut drauf, Dinge zu verdrängen, die wir nicht sehen wollen. Da haben wir sogar ein richtiges System in unserem Körper, das uns schützt. Wenn wir nämlich in gewaltige Schwierigkeiten und Nöte kommen, denen wir nicht gewachsen sind, fallen wir in Ohnmacht. Das ist eine Form der Verdrängung. Dadurch merken wir nicht mehr, was mit uns geschieht. Wir können Dinge ausblenden, sodass wir, obwohl wir sie erlebt haben, uns daran nicht mehr erinnern können. Das sind Schutzfunktionen unseres Körpers, weil wir die Not dieser Welt in ihrer Schrecklichkeit bis ins Letzte überhaupt nicht ertragen können. Wir sind Verdränger, Weltmeister im Verdrängen. Und so ist uns auch nicht besonders bewusst, dass wir auf einer Wanderung sind, von der Geburt zum Grab. Denn von Geburt an sind wir dem Tod geweiht, auf einer Erde voller Nöte und Schrecknisse. Auch wenn es uns, die wir hier sitzen, ich nehme es zumindest an, allen materiell gut geht, greifen die Schrecken der Welt nach uns. Niemand ist vor Krankheit sicher. Plötzliche Kriege zerstören Menschen, vernichten Werte und Heimat. Naturkatastrophen und Unglücke überziehen die Erde und niemand kann sie aufhalten. Wir Menschen sind bei allen Anstrengungen und aller Vorsorge ausgeliefert. Zum Schluss fällt immer ein Satz: Wir konnten nichts mehr machen. Wir konnten nichts mehr machen. Denn Gottes Gerichte gehen ständig über diese Erde, bis im letzten Gericht die Erde im Feuer zergeht und alle je gezeugten Menschen vor Gottes Angesicht stehen müssen und seinen Urteilsspruch hören. Liebe Geschwister, wenn ich jetzt hier aufhören müsste mit Predigen, dann wäre ich ein Prediger des Todes, aber ein Prediger des Realismus. Denn all das, was ich gesagt habe, könnten wir alle gemeinsam problemlos belegen. Und wir brauchten bloß die paar Meter hier hinter noch gehen. Dann sehen wir es. Die Zeitungen aufschlagen und die Nachrichten angucken. Nichts von dem, was ich gesagt habe, ist übertrieben, bestenfalls untertrieben. Die Welt ist eine Welt des Todes, bei allem Glanz, bei aller teilweise noch von uns erlebten Schönheit. Was soll werden, wenn vor uns das Vergehen dieser Welt liegt, im Feuer, und das Gerichtsurteil Gottes über jeden gezeugten Menschen? Und dann lesen wir diese Worte, als die Zeit erfüllt war. Greift Gott ein. Aus dem Volk Israel wird der Retter geboren, Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Hier vorne steht die schlichte Krippe, so schlicht wie dieser Gottesdienst. Eine Kerze, Symbol. Was hier vorne so symbolisch steht, steht für eins der größten Wunder, die es überhaupt gibt. Es gibt zwei riesengroße Wunder, die durch nichts übertroffen werden. In der Zeitung, da steht heute, ein Wunder bitte. Freie Presse, erste Seite, ein Wunder bitte. Der lebendige, heilige Gott, den kein Mensch sehen kann, der aber Israel geführt hat in der Wüste, hat dieses Wunder getan, indem er in einem Säugling, in einem Stall, in einem winzigen Dorf, eben der Stadt Davids, sichtbar erscheint unter seinem Volk und den Völkern. Das kannst du mathematisch nicht ausrechnen, physikalisch nicht begründen, philosophisch nicht herleiten. Es ist ein Wunder, ein Mysterium, ein Geheimnis. Als die Zeit erfüllt war, kommt Gott selbst in Jesus von Nazareth und die Leute sagen dem Sohn der Maria und dem Sohn des Josefs mitten unter seinem Volk und die Völker der Welt. Denn Gott findet sich nicht ab mit dem Elend seines Volkes Israel und mit dem Elend eines jeden Menschen. Gott findet sich nicht ab mit Todesnot und dem Vergehen in seinem letzten Gericht am Ende dieser Zeitrechnung. Es gibt keinen einzigen Menschen, den Gott bei der Zeugung nicht ins Leben gerufen hätte. Und Gott hat diesen Menschen, dich und mich, nicht ins Leben gerufen, damit wir sterben und vergehen. Gott hat uns ins Leben gerufen, damit wir leben. Und deswegen kommt Jesus. Und deswegen muss Jesus kommen. Weil die Welt so voller Not und Tod ist und voller Werken des Teufels, der Unkraut sät, das überall sprießt. Und was ist da nun das Ziel von Jesus und damit das Ziel des ewigen und heiligen Gottes? Das Ziel, das er mit seinem Volk Israel hat, mit dir und mit mir. Ein neues Bündnis will er schließen. Deswegen kommt Jesus voller Gnade, Liebe und Wahrheit. Wie einst Israel aus Ägypten will Jesus dich begleiten und führen durch diese Zeit, aus dieser Erde hinaus. Er führt dich durch alle Nöte und Bedrängnisse, durch das ganze Leben, selbst durch den Tod und durch das Grab. Dein Vater im Himmel hat ein Ziel für dich. Und dieses Ziel ist nicht das Grab. Das Ziel heißt neuer Himmel, neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt. Dein Ziel heißt das neue Land, wo Bäume wachsen, deren Blätter die Völker gesund machen, wo Wasser des Lebens fließt, an Licht kein Mangel mehr ist. Kein gespenstisches Land, ein Land voller Licht und Wärme, Schönheit und Leben, ein Land voller tätiger Liebe. In diesem Land will der Vater dich unter den Lebendigen finden. Und deswegen kommt Jesus und zerstört die Werke des Teufels. Und worum geht es nun? Es geht um dein Vertrauen. Warum kamen die aus Ägypten auszogen nicht im verheißenen Land an? Es fehlte nicht an Nahrung. Es fehlte nicht an Wasser. Es fehlte nicht an Ausruhen. Sie starben am Mangel an Vertrauen. Sie starben, weil sie sich mit allen Fasern ihres Herzens, ihrer Seele, nicht an den gewaltigen Gott hingen, der sie führen wollte. Und jetzt rede ich von dem zweiten Wunder. Das zweite große Wunder, das größte Wunder, das es überhaupt gibt und dem ersten gleich ist, geschieht dort, wo ein Mensch anfängt, diesem Geschehen da an der Krippe Glauben zu schenken, diesem Mann Glauben zu schenken und anfängt, diesem Mann Jesus von Nazareth zu vertrauen. Und sich diesem Mann öffnet, mit Herz und Verstand, mit allen Sinnen und sagt, ach Jesus, komm, wohne du bei mir. Treib all Unreinigkeit hinaus. Aus meinem Herzen. Aus deinem Tempel. Deinem Haus. Daraus wollen wir lernen, aus der Geschichte. Denn dazu ist sie uns aufgeschrieben, dass wir aus Geschichte lernen und nicht die gleichen Fehler machen. Wie wir im vergehenden Jahr an Jesus hingen und er uns führte, so wollen wir ohne Angst in das neue Jahr gehen. Liebe Geschwister, als Jesus kommt, sagt er seinen Freunden, Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er der Welt die Augen auftun über ihre Sünde. Und jetzt denkt man, oh, dann wird endlich mal alles aufgeschrieben, was die Leute so anstellen. Nein, dafür wird das Papier nicht reichen. Jesus sagt, die Sünde, ihre Sünde ist die, dass sie mir nicht vertrauen, dass sie nicht glauben an mich. Das ist unsere Sünde. Wenn wir Jesus nicht vertrauen und dann ist alles zu spät. Und deswegen ist das dieses gewaltige zweite Wunder. Wenn wir plötzlich anfangen können und können diesem Herrn Jesus Christus mit Herz und Verstand, mit all unseren Kräften, mit allem, was wir sind und haben, vertrauen. Seiner Güte und Gnade haben wir uns doch ausgeliefert, als wir Jesus gebeten haben, in unser Herz zu kommen. Und unser Herr, Führer, Freund und Bruder zu werden. Deshalb wollen wir seiner Begleitung und Führung auch im neuen Jahr ganz vertrauen. Er bringt uns an das Ziel, an sein Ziel, an unser Ziel. Dafür hat er mit seinem elenden Tod am Kreuz vor den Toren Jerusalems und seiner wunderbaren Auferstehung garantiert. Uns führt nicht eine vergangene Persönlichkeit durch sein damals gegebenes Wort. Uns führt der König der Könige, Jesus, der Christus in der Gegenwart. Er führt uns durch seinen Heiligen Geist, der uns sein Wort in den Verstand und ins Herz gibt und es dort lebendig macht. Und jetzt, liebe Geschwister, lasst uns einen Augenblick still sein und darüber nachdenken, wie uns der Herr Jesus Christus in dem vergehenden Jahr geführt hat. Lasst uns einen Augenblick drüber nachdenken, in aller Stille. Liebe Geschwister, manchmal ist im Gottesdienst üblich, dass gesagt wird, wer in der letzten Woche, im letzten Monat was erlebt hat, der möchte es bitte erzählen. Dieses Recht möchte ich mir heute rausnehmen. Ihr kennt mich ja alle, meistens zumindest, meine Familie. Ihr wisst, dass ich in manchen Aufgaben drin stehe noch immer, auch gerne, relativ fit bin, Krankheit eigentlich eine Sache ist, die ich nicht kenne. Und dass ich durchaus geistig und körperlich leistungsfähig bin. Nur war dieses Jahr schon etwas seltsam. Und dann kriege ich mitten im Juli von einer Nacht auf die andere nachts starke Schmerzen, Ende Juli, die innerhalb von 2-3 Nächten so stark werden, dass ich mich an einem Sonnabend, dem letzten Sonnabend im Juli, eingeliefert habe ins Krankenhaus in Obergölsch. Die hatten auch sofort einen Verdacht. Ich kam gleich an den Tropf, von Operation war die Rede. Und dann wurde eine gründliche Untersuchung gemacht und ich bin sehr dankbar, dass in kurzer Zeit sehr gründliche Untersuchungen gemacht wurden, gleich mehrere. Und der Anfangsverdacht bestätigte sich nicht, es kam schlimmer. Von 100 auf 0, ich konnte mich innerhalb von einem Tag entscheiden, ob ich meine Niere wegen einem großen Tumor in Zwickau oder Rodewisch verlieren sollte. Dort hatte ich aber keine Schmerzen und habe mich weiter untersuchen lassen. Und deswegen ist noch eine Lungenembolie gefunden worden, mit der ich Sport getrieben habe und gearbeitet habe. Denn tagsüber war ich ja leistungsfähig. Das waren schon Nachrichten, die waren recht kräftig. Die letzte Nachricht war dann die, dass mein Herz problemlos arbeitet, so als hätte ich keine Lungenembolie. Und dann kam ich nach Hause und am nächsten Tag sollte ich in Zwickau erscheinen. Dann stand ich im Kreis meiner Familie und die waren geschockt, natürlich. Und das war auch alles nicht abzusehen, wie das weitergehen würde. Überhaupt nicht. Und sind wir eins geworden, meine Frau und ich, wie wir beten wollen. Ich habe nämlich plötzlich mein Leben vor mir gesehen, die Vergangenheit. Und aus der Vergangenheit war alles Negative gestrichen. Und ich habe nur lauter Menschen gesehen, Hunderte von Jugendlichen, aber auch euch, mit denen ich Gutes erlebt hatte. Und mich hat eine unendliche Dankbarkeit erfüllt über meine Vergangenheit und wie Jesus das alles geführt hatte in meinem Leben. Und wenn die Nachrichten so kamen, dann war plötzlich in mir Helligkeit und Freude, zu Jesus zu gehören. Und ein Lied, das wir dann singen werden, kam mir sofort in den Sinn. Nun lob mein Seel den Herrn. Vergiss es nicht, o Seele mein. Eine Nachricht schlechter als die andere. Sein Wohltat tut er mehren. Und so haben wir gebetet, Herr, wenn das jetzt der Weg ist in deine Herrlichkeit, dann sind wir bereit, den zu gehen. Und wenn du noch Aufgaben hast auf dieser Erde, auch das steht in deinen Händen, dann lass mich die noch erfüllen. So bin ich zur Operation gegangen, von der ich nichts gemerkt habe, aber danach war es schlimm. Riesengroße Schmerzen. Ich konnte manchmal nur zwischen einem Atemzug und dem nächsten Atemzug ein Wort rausbringen. Und je stärker die Schmerzen wurden, umso größer wurde der Lobgesang in mir und hat diese Schmerzen überdeckt. Der Herr Jesus Christus war mir so nahe, wie er noch nie nahe war. Ich hatte nicht eine einzige dunkle Stunde bis heute. Nicht eine, wegen dieser Sache nicht. Ich bin in die Hände guter Ärzte gekommen. Der Herr sei gepriesen darüber. Und danach zu einer sehr guten Rehabilitation nach Bad Elster. Und als ich von dort Anfang Oktober zurückkam, war ich so weit wieder hergestellt, dass ich fast alles machen konnte. Und heute kann ich wieder alles machen. Ich war jetzt Skifahren, war gestern Skifahren. Ich habe Bäume gefällt. Ich kann predigen. Ich kann mit euch Gemeinschaft haben und bezeugen, dass Jesus uns trägt. Durchgetragen hat. Bis hierher. Und uns führen wird. Durch alles hindurch, bis wir seine Herrlichkeit sehen werden. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unser Verstand, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.